Was passiert eigentlich, wenn jemand eine Idee hat, die ihrer Zeit einfach zu weit voraus ist? Wenn ein Mensch bereits 2001 ein Streaming-Media-Haus im Internet gründen will und selbst in Los Angeles niemanden findet, der versteht, wovon er spricht? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, denn ich habe heute Thomas Gernbauer zu Gast. Thomas Gernbauer ist Entwickler, Autor von über 30 Büchern, Serial Entrepreneur und einer jener Menschen, die Dinge sehen, bevor andere auch nur ahnen, dass es sie geben könnte. Wir sprechen heute über sein Startup Edufire, eine KI-basierte Lernplattform, die Bildung radikal neu denkt. Adaptives Lernen, individuelles Lernen und für jeden zugänglich. Von der NASA bis zu UNESCO und UNICEF. Die Idee dahinter ist einfach und gleichzeitig revolutionär. Lernen darf zu dir passen und nicht du zum Lernen. Thomas erzählt allerdings auch, was es wirklich bedeutet, als Innovator in einem System zu arbeiten, das lieber verwaltet als gestaltet. Was es kostet, mit dem letzten Geld auf der Kreditkarte nach Los Angeles zu fliegen und warum er überzeugt ist, wir brauchen dringend mehr Macherinnen und Gestalterinnen und weniger Verwaltung. Eine Folge für alle, die selbst Ideen haben, die noch niemand versteht. Und für alle, die verstehen wollen, was Innovation wirklich braucht, um auf die Straße zu kommen. Ich freue mich, dass Thomas Gernbauer heute Gast in Innovation einfach machen ist. Herzlich willkommen bei Innovation einfach machen, dem Podcast für alle, die Innovation in ihrem Unternehmen vorantreiben und dabei wirklich ins Tun kommen wollen. Ob Innovationsmanagement, Design Thinking, Intrapreneurship oder die Gestaltung einer lebendigen Innovationskultur. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du Innovation förderst und aktiv umsetzt. Du bekommst ganz konkrete Tipps, praxiserprobte Methoden und inspirierende Impulse. Lass uns gemeinsam Innovation einfach machen. Los geht's! Hallo Thomas, schön, dass du im Podcast Innovation einfach machen bist.
Danke Bianca, ich freue mich wirklich sehr.
Ich habe mich auch sehr gefreut, dich jetzt auch im Podcast zu haben. Wir haben ja kurz vorab schon einmal ein bisschen gesprochen, wir haben ja auch bald ein Event gemeinsam. Du Thomas, wer bist du denn? Was sollen denn unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer über dich wissen? Wer ist denn der Thomas?
Thomas, ja, wer ist er? Das ist die übliche schwierige Frage. Ich kann mich als wer, ich will immer sagen, was bin ich beruflich, ja, oder was bin ich als Mensch? Als Mensch bin ich sehr innovativer Geist, in meiner Zeit meistens ein bisschen zu weit voraus. Ich habe zum Beispiel 2001 bereits ein Streaming-Media-Haus im Internet gründen wollen, bin damals sogar nach Los Angeles geflogen. Und musste feststellen, nicht einmal die wissen, wovon ich spreche. Also das ist das Los eines Entwicklers. Also eigentlich bin ich Entwickler, wenn wir es ganz ehrlich sind. Ich habe mehr als 30 Bücher entwickelt, sage ich. Ich habe einige Projekte entwickelt und ich entwickle heute noch Startups oder Innovationen für Firmen.
Mhm. Und du bist ja auch sehr umtriebig. Du entwickelst ja viele Projekte selbst. Du hast Bücher entwickelt. Du entwickelst auch Projekte. Und über ein Projekt besonders möchte ich heute mit dir sprechen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, weil ich natürlich auch aus dem Trainingssektor komme, auch Lektorin auf diversen Hochschulen bin. Und zwar hast du Edufire entwickelt. Was ist Edufire?
Edufire kommt von Education und wir feuern. Ja. Also man schreibt es anders, ich weiß es, aber es war, die Domain war nicht mehr frei, die ich wollte. Jetzt habe ich einen Kunstnamen genommen. Edufire ist eine Plattform, wo du adaptiv lernen kannst. Und zwar wirklich adaptiv.
Was heißt das?
Die KI generiert Just-in-Time und On-Demand einen Kurs für dich. Und wenn es Astrophysik ist, also wir sind an der NASA angeschlossen, Du kannst bei uns Astrophysik studieren, richtig. Ja? Mir geht es darum, dass, also wahrscheinlich wird es deine nächste Frage sein, wie komme ich auf diese Idee?
Genau, darfst du gleich weiter beantworten.
Darf ich gleich weiter beantworten? Das war, ich habe circa 50 Kurse auf Udemy gekauft und die wenigsten gemacht. Warum? Weil nicht auf das Niveau mit diesen Standardkursen eingegangen wird. Das kennst du als Trainer, als Lektorin. Wir begeistern eine Klasse auf völlig unterschiedlichem Niveau und unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Bildungskraft eben nicht, weil sie so unterschiedlich sind, ja. Und das habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Lernen muss Spaß machen. Lernen muss zu mir passen. Und daher habe ich die Idee schon 2019 geboren. Eine auf KI basierende E-Learning-Plattform oder Micro-Learning nennt man es ja heute. Das war damals noch nicht so bekannt, das Thema Micro-Learning. Nur war ich halt meiner Zeit meilenweit voraus. Also.
Du, und wie funktioniert das jetzt genau? Du hast gesagt Astrophysik, ja?
Ja.
Die Bianca will jetzt Astrophysik lernen. Was
Genau.
passiert dann?
Da passiert Folgendes. Also, du kommst auf unsere Plattform, registrierst dich und sagst dann neuen Kurs generieren. Und bei neuen Kurs generieren gehst du dann auf dein Tier 1 bis 5. Also entweder du willst lernen nur mit Text, dann ist es immer kostenlos. Also wir haben auch einen sozialen Aspekt. Ja. Bildung für die Welt heißt das. Da komme ich dann, wenn du mich erinnerst, später nochmal darauf zurück. Also du suchst aus dem Tier, wenn du, also ich bevorzuge Hören und Lesen. Und dann sagst du, ja, ich bin ein Newbie, also ich bin ein Anfänger und ich möchte Astrophysik lernen und schreibst vielleicht auch noch dazu die Grundlagen. Ja. Dann kannst du eingeben, was ist dein höchster Bildungsabschluss, was ist dein Alter, dein Namen, wie lernst du und die Stimme, die du hören möchtest. Und dann generiert dir die KI in 1,5 Minuten den kompletten 120-Unit-Kurs, also circa 2 Stunden Lernen, mit Quizzes. Also alle 2 Units ist ein kleines Spielchen und alle 10 Units, also am Ende der Lesson, ist ein Multiple-Choice-Test. Und jetzt kommt's. Je nachdem, wie du abgeschnitten hast, wie viel Zeit du gebraucht hast, wie gut deine Antworten waren, kommt die nächste Lesson. Das ist adaptives Lernen. Das heißt, die KI passt es an dein Niveau an, aber immer so, dass sie dich fordert. Und wenn du den Kurs durch hast, dann kannst du das ganze PDF runterladen. Ist absichtlich erst am Ende des Kurses, weil ja jede Lesson anders wird im Laufe des Lernens. Und dann kannst du mal Hardcopy, kannst ausdrucken, kannst lesen, anstreichen und so weiter. Und dann, und das finde ich ja überhaupt das Beste, also das ist für mich immer sehr gut, gibt es eine Hörbuchfunktion.
Auch spannend.
Also du kannst sozusagen auf deiner App, am Handy, übers Auto, im Flugzeug oder wo auch immer den ganzen Kurs nochmal hören. Das heißt, du hast ihn dreimal durch. Du hast ihn einmal gemacht mit Quizzes, du hast ihn gelesen auf Hardcopy und du hast ihn gehört. Damit sollte alle deine Sinne angesprochen sein und du hast es gelernt. Jetzt kommt aber der drüber Wahnsinnshammer. Wir haben auch Super Learning integriert.
Was
Ich weiß
bedeutet
nicht, ob
das?
du Super Learning war in den 90er Jahren sehr modern bei Sprachen. Das heißt, du kannst das auch noch im Super-Learning-Modus machen. Da hast du im Hintergrund Barockmusik oder ein Naturgeräusch oder Wasserfall oder was auch immer, was du dir einstellst. Du wirst zuerst in einen Alpha-Zustand gebracht Und dann hörst du dir das an. Und damit sitzt es noch mal besser. So, jetzt kann aber die Bianca aufgrund dessen Anfängerkurs noch kein Astrophysik. Aber jetzt hast du mal den ersten Kurs durch. Und du kannst im Bundle bei uns 5 Kurse buchen und du gehst vom Anfänger zum Einsteiger, zum Fortgeschrittenen, zum Experten und schließlich zum Meister. Und jedes Mal kriegst du einen anderen Kurs selbst.
Sehr spannend. Ich möchte mit dir heute auch darüber sprechen, was sind da auch, wenn man so eine wunderbare Idee hat, die ja sehr innovativ ist, ja, die ja, wo ja viel auch dahinter steckt, technologisch, Programmieren, das Geschäftsmodell etc. So, was sind auch Stolpersteine, wo sind Herausforderungen, wo gibt es Unterstützung, wo nicht? Zunächst möchte ich noch gerne von dir wissen, was hat dich denn so richtig angetrieben, das jetzt auch zu entwickeln?
Da gibt es 2 Punkte. Punkt 1, unser jetziges Schulsystem. Ich sage immer, wenn die Kinder in die Schule kommen, gehen sie als Buntstifte rein und wenn sie rauskommen, gehen sie als Bleistifte wieder nach Hause. Das ist eine diese Vereinheitlichung. Wir sind aber hochindividuell, ich nenne das wesensgerecht. Ja. Wir sind unterschiedliche Wesen, wir kommen mit unterschiedlichen Potenzialen auf die Welt. Also davon gehen wir mal aus und die Gehirnforschung weiß das auch. Und diese ganzen Potenziale werden verschüttet durch unsere Systemlandschaft. Dann kommen die ersten Krisen und man beginnt eigentlich festzustellen, ja, was ich bisher gemacht habe, war eigentlich, das hat mit mir nicht viel zu tun gehabt. Und die Ursache, die Wurzel des Ganzen sehe ich im Schulsystem. Und ich habe mir schwer getan in der Schule und bin erst mit 35 draufgekommen, was wie hochgradig innovativ und kreativ ich bin. Ja, was ist das schade? Ist das schade um eigentlich mein Leben und das Leben vieler anderen? So, jetzt habe ich gesagt, da wir nicht jammern, versuchen wir weiter zu entdecken. Und auf diesem Weg, das ist eigentlich die Geniuszone entdecken. Ich bin der Meinung, jeder Mensch ist ein Genie. Aber wenn du einem Fisch sagst, geht auf den Baum, wird er scheitern. Wenn du einem Elefanten sagst, schwimm mit dem Fisch um die Wette, wird er scheitern. Jeder braucht diesen Platz und diese Möglichkeiten, seine Talente einzusetzen und das zu lernen, was zu ihm passt und wie es passt. Und das ist eigentlich meine Triebkraft.
Das hat zwei Punkte. Also der erste Punkt ist eben aus dem
Ja,
Bildungssystem
und
und der
der
zweite
zweite
Punkt.
Punkt war ein Spruch von Nelson Mandela. Du kannst diese Welt nur mit Bildung gestalten. Und ich möchte jetzt nicht über die Politik der Jetztzeit sprechen, da wissen wir selber, was los ist. Ich gehe aber davon aus, je gebildeter die Bevölkerung oder wir Menschen sind, umso weniger passieren Dinge, wie sie jetzt gerade passieren. Und das ist mein zweiter Antrieb. Es gibt 250 Millionen Kinder auf dieser Welt, die haben keinen Zugang zu Bildung. Das wäre aber möglich. Mit ein bisschen Anstrengung und Edufire zum Beispiel ist das möglich. Ich bin in Kontakt mit, das ist jetzt der Socialized Aspekt, den ich zuerst erwähnt habe, mit UNESCO und UNICEF. Wir werden das Produkt ausrollen. Weltweit, also jetzt UNESCO hat angefragt für 8000 Lehrer und Lehrerinnen in verschiedenen Sprachen einmal fürs Erste. Das kriegen sie von uns kostenlos. Das können sie haben. Da geht es um was. Bildung, auch wenn viel in der Politik über Bildung gesprochen wird, ich glaube nicht, dass die das wollen. Wirklich, wirklich. Ja. Und das sind meine 2 Antriebe.
Schön. Du, lass uns mal so von der Idee zur Umsetzung kommen. Ideen haben ja viele,
Ja.
ja. Und daraus dann aber wirklich auch ein Geschäftsmodell zu machen, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Was war denn jetzt in der Entwicklung von Edufire aus deiner Sicht so der schwierigste Schritt in dieser Entwicklung?
Dass ich es selber lernen musste zu programmieren.
Das heißt, du hast selbst programmiert.
Ich habe das selbst gemacht, ja.
Wow. Und das hast du
Das,
gelernt.
ja, ich habe die Idee war 2019 schon. Wir wollten auf OpenAI aufsetzen, damals schon. Damals war es ja noch OpenAI, also wirklich eine Open Source Plattform. Und also mir hat der ganze Spektakel 300.000 Euro gekostet, weil ich mich auf Programmierer verlassen habe, die eigentlich nichts können und nur blöd daherreden. Und das Schwierigste war für mich, das Produkt als MVP auf den Markt zu bringen, das akzeptiert wird und wo man was herzeigen kann. Das war der schwierigste Schritt. Und ich habe ja, und ich habe eine Unterstützung bekommen also von einem Investor. Das war aber ein Freund von mir. Und sonst, ja, die FFG hat mir aber auch was gefördert, aber das war marginal. Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Die wollen Schritt für Schritt. Da gibt es keine Flexibilität, keine Agilität in den Behörden. Also für mich ist die FFG oder die AWS, das sind Behörden, auch wenn es eine private GmbH ist im Eigentum der Republik Österreich. Die agieren wie Behörden. Und das können wir nicht brauchen in unserem Tempo, wo wir unterwegs sind. Ich habe einen Vorsprung von 3 bis 6 Monaten. Da muss ich was Neues bringen, weil sonst haben wir die anderen wieder überholt.
Du, und was sind denn da ist genau die Herausforderungen? Wenn du sagst, sie sind Behörden, das ist dann schwierig. Für jemanden, der jetzt zum Beispiel noch nicht mit der FFG oder mit der AWS zu tun hatte, übrigens, das sind österreichische Fördergeber, also für alle, die jetzt aus Deutschland zuhören und sich denken, was ist die FFG oder so. Nur als kurze Erklärung, was macht die zu Behörden? Also was wird dadurch für dich oder auch für andere ideenreiche Menschen schwierig?
Sie wollen einen Proof of Market haben. Also es gibt so gewisse Förderschienen, die brauchen das nicht. Die sind aber ganz schwierig, dass man reinkommt. Ich habe es versucht bei der AWS Pre-Seed Innovation. Also ich glaube nicht mehr, dass sie das Konzept angesehen hat bei der Absage. Die Absage war dermaßen lapidar. Der Social Proof ist zu wenig hervorgehoben worden. Habe ich Ihnen zurückgeschrieben, was als Bildung ist mehr oder Social Impact, so hat es geheißen. Was als Bildung ist mehr als Social Impact, wenn ich so meine Bildung zugänglich mache für alle? Also musste ich vermuten, die haben sich das nicht angeschaut. Also die Herausforderung ist, in Österreich ist sehr wenig Weitblick vorhanden, gerade in den Behörden. Ich habe da Beispiele noch und nöcher. Ich habe mit der AWS Kontakt. Die wollen partout mein Konzept nicht an die Business Angel Börse ausschicken. Vor 5 Jahren haben sie es nicht verstanden und dann haben sie gesagt, das Konzept ist ein altes Konzept. Das weiß ich nicht, was ich da jetzt will. Und jetzt sagen sie, ich brauche einen Market Proof. Da sage ich, wie viel Umsatz muss ich machen? Ja, schon sehr viel. Ja, was ist sehr viel? Also man versteckt sich hier eben wie in Behörden vor Gesetzen und Regeln. Ja? Man ist nicht fähig, einem Innovator, der agil im Kopf ist, und übrigens habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Agil im Kopf, würde ich denen alle empfehlen. Ich lebe das wirklich, wie ich das da drinnen beschreibe. Und das brauchen wir. Solche agilen Köpfe brauchen wir da drinnen, die den Mut haben zum Weitblick. Und da ist die Schwierigkeit.
Also das ist immer so ein Wunsch, so diesen Weitblick zu haben. Was wünschst du dir denn noch jetzt von Fördergebern, Finanzierern, damit mehr Innovation möglich wird, weil das ist ja schon ein Problem, das wir ja in Österreich tatsächlich haben, ist ja unser Innovationsgrad, ja? Sei es im Global Innovation Index und dergleichen. Wir sind ja weit fernab vom Schuss. Ja? Wir haben so super Patente, viele Patente, aber wenn es ums Kommerzialisieren geht.
Super. Wirklich, genau. Viele Ideen, Land der Ideen, aber kein Land der Umsetzer. Und eine Innovation wird erst eine Innovation, wenn sie umgesetzt wird.
Genau,
ja?
Genau. Und was braucht es da aus deiner Sicht? Also was fehlt da, was braucht es da, damit aus diesen vielen Ideen, also aus dem Land der Ideen, ein Land der Innovation wird?
Okay, da habe ich eine ganz klare Vorstellung. Und zwar das Konzept des Growth Hacking zum Beispiel, ja, ist in Amerika erfunden worden. Was ist Growth Hacking? Das hat ja in Europa kein Mensch verstanden. Weiß ja kein Mensch, was Growth Hacking im ursprünglichen Sinn ist. Und Growth Hacking im ursprünglichen Sinn war oder ist immer noch, die Amerikaner geben 10 Startups $100,000. Mhm. Und das Startup, das als erster performt oder am weitesten kommt nach 6 Monaten oder nach einem Jahr, was auch immer, das geben $500,000, wurscht. Ja? Und das geht es jetzt nicht. Sondern die Idee ist, aus 10 Startups so zu selektieren, jedem eine Chance zu geben, und wer am weitesten kommt, in den wird reingepulvert. Und damit kommt die Innovation auf die Straße. Ist ja völlig logisch. Mhm. Und das passiert bei uns nicht. Bei uns kommst du irgendwo zu einem Gremium von Beamten. Ich sage dir ein Beispiel.
Mhm, gern.
Weil da rege ich mich wirklich auf. Ja? Was an Ideen bei uns verloren geht, bis du jemanden findest, der an dich glaubt, der dir die Chance gibt. Ich betreue ja auch Startups und helfe ihnen, Business Cases etc. zu machen. Und unter anderem habe ich ein geniales Produkt im Programm, das ist Steinpapier. Kennst du Steinpapier?
Nein.
Steinpapier ist ein Papier aus Kalkstein mit biologischen Zusätzen, lässt sich in der Biotonne verwerten. Das heißt, dein Wurstsemmelpapier kannst du in die Biotonne schmeißen. Okay? Mhm. Und wir haben mehrere Ideen zu dem Ganzen. Es ist ja nicht nur das Wurstsemmelpapier. Es gibt schon ewig in China mit Kunststoffadditiven. Habe ja nichts gewonnen. Mir geht es ja darum, dass ich keine Kunststoffpartikel zu mir nehme. Mhm. Was glaubst du, wie schwer wir es haben? Versteht keiner, kennt keiner, weiß keiner. Der Erfinder muss x Proben liefern, bis irgendwer sagt, ja. Mhm. Das geht so nicht.
Ist das ein Grund oder mit ein Grund dieses Verstehen können? Weil was man nicht kennt, das versteht man nicht. Ich erlebe auch oft, das ist dann ja auch nicht vorstellbar, daher ist es wieder nicht verständlich, daher ist es einfach zu unsicher. Also das, was es noch nicht gibt, ist einfach schwer vorstellbar. Ist das mit ein Grund, warum dann auch viele sagen, ich höre mir das vielleicht gar nicht richtig an, ich lese mir das gar nicht durch. Wie erlebst du das?
Ich bin gesegnet mit Intuition. Das ist mein Asset in Wahrheit. Ich kann es nicht beweisen, mehrfach bewiesen, dass ich intuitiv weiß, wo der Markt hingeht und intuitiv einige Startups auch schon zum Erfolg geführt habe, aber auf den Zahlen ist immer schwierig. Mhm. Und das ist es, und jetzt sind wir wieder beim Anfangspunkt, wird durch unser Schulsystem unterdrückt. Instinkt, Intuition, Bauchgefühl. Da liegt das Problem. Und im Kern Zentraleuropa, ich habe jetzt nichts gegen Konservative und Wert, Überhaupt nicht. Ja. Aber genau hier ist es am strengsten. Je strenger du erzogen wurdest, und wir wurden sehr streng erzogen, ich war noch dazu in einem katholischen Internat, verlierst du das alles. Und jetzt stell dir vor, du sitzt in der AWS, FFG oder sonst wo und sollst was entscheiden. Du kannst nur nach Regeln, Normen und Geboten entscheiden und nicht nach Horizont. Das haben wir verloren. Da liegt das Problem, da liegt die Ursache.
Ja, die haben ja meistens Kriterien, nach denen sie dann ja bewerten. Ja, entscheiden,
Exakt,
bewerten.
die
Und
Beinhardt.
am Schluss kommt irgendein Score raus und entweder du bekommst es oder du bekommst das nicht. Also du fällst da rein oder nicht.
Und
Ja.
der Amerikaner sagt, just do it, macht's ein halbes Jahr, wer am besten performt, wird gefördert. Und das ist der beste Zugang, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe meinen Arbeitgeber gehabt, der hat immer gesagt, das war der Spruch, ich glaube von Sokrates ist der, am besten ist es, dass wir es lernen, indem wir es tun. Und so ist es. Wir brauchen Macher. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, Die Wohlstandskiller. Da gehe ich eindeutig darauf ein, dass wir nur mehr wir brauchen mehr Macher, also statt Verwalter. Ja, wir haben zu viel Verwalter. Das war die letzten 30, 40, weiß ich nicht wie viele Jahre, war das nur mehr Verwaltung. Der Wettbewerb, wie er jetzt herrscht, die Chinesen und die Amerikaner im amerikanischen Tech und die Chinesen kommen auch im Tech, ja, das zerdrückt Europa, weil Europa keine, jetzt ist mal das Wort wieder eingefallen, Gestalter mehr haben, ja. Und diese Gestalter werden durch solche Growth-Hacking-Maßnahmen gefördert, nicht die Verwalter.
Jetzt habe ich rausgehört auf die Frage, was braucht es jetzt, um zum Land der Innovation zu werden? Einerseits dieses Growth Hacking, andererseits die Gestalter, die dadurch ja wieder gefördert werden. Ja. Hast du vielleicht auch noch einen dritten Aspekt, der da auch noch wichtig ist? Was braucht es, um zum Land der Innovation zu werden?
Ja, Kapital, das ist ja klar. Und da finde ich es zu schade, dass die Bundesregierung jetzt zwar diesen Dachfonds auflegen möchte, 2027 irgendwann einmal, das ist in meiner Zeit, wenn ich in Pension bin, das müsste sofort passieren. Und sofort, und was machen Sie wieder? Sie stellen es unter AWS-Rigiden. Haben wir das gleiche Problem wieder? Wozu bitte? Also das heißt, die AWS kontrolliert den Dachfonds. Da habe ich ja wieder nur Verwalter drinnen. Ich brauche Gestalter, die sowas entscheiden. Die Erfahrung haben. Die halt die Prozesse durchlebt haben. Hör mal, ich bin nach Los Angeles mit meinem letzten Geld auf der Kreditkarte geflogen, mit dem Risiko, ich komme zwar zurück, aber was esse ich da drüben? Ja?
So jemanden braucht's.
Also nicht mich jetzt zwingen, ich bin alt mittlerweile, damals war ich 30. Ja? Ich kann nicht mehr so viel bewegen wie damals. Ich habe 2 Jahre später habe ich Verkaufen auf Augenhöhe entwickelt in einem Buch, das heißt Verkauf den Fisch. Das war die Vorbewegung von Fridtjof Bergmanns New Work, zum Beispiel die Fischbewegung. Ich habe dann eine 3D-Druckfirma gegründet, die hat Fabulous geheißen. Jetzt habe ich noch eine Domain, die heißt Fabline. Da ist es darum gegangen, und die werde ich noch umsetzen, aber ich selber, weil ich kann es jetzt. Gott sei Dank, ich bin niemandem mehr irgendwas schuldig und abhängig. Ich werde Fabline umsetzen. Das ist eine digitale Prozesskette für die Industrie. Ich habe die erwachsene Organisation Arbeiten auf Augenhöhe geschrieben 2012. Aber ich konnte es, um es ehrlich zu sein, auch nie auf die Straße bringen. Ich war abhängig von anderen, von Kapital, von Leuten, die mich verstehen. Das heißt, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich habe erst mit 35 oder 32 erkannt, dass ich kreativ und intuitiv und innovativ und Zukunft antizipieren kann. Wäre mein Leben vorher anders verlaufen, jetzt sage ich nicht, war ich scheiße, stimmt nicht, ja, sondern wären meine Talente nicht verschüttet gewesen, ich hätte viel mehr zu diesem Land beitragen können, zu unserem Wohlstand. Ich habe vor 4 Jahren einem Nationalratsabgeordneten gesagt, ihr vernichtet unseren Wohlstand. Und der hat überhaupt nicht verstanden, wovon ich rede. Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, das tun wir nicht. Sage ich, drauf tut ihr schon, was ist mit den wichtigsten Technologien wie Robotik, Automatisierung, KI und Wasserstoff? Ja, das ist alles nicht so einfach. Ja, was habe ich da davon?
Also eher dieses Problemdenken, warum etwas nicht geht, statt darüber nachzudenken, ja, wie es gehen kann, oder? Wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe.
Das ist die Lösungsfokussiertheit. Ja. Ich habe in meinem ersten Buch Verkauf den Fisch genau über das Thema gesprochen. Ich habe damals schon erkannt, die Leute überlegen zuerst, warum es nicht geht und nicht, wie es gehen kann. Und ich sage Ihnen ein Beispiel. Entschuldigung. Ich habe beim Bildungsministerium angerufen. Wegen Edufire. Also zuerst habe ich ein paar Mal hingeschrieben. Ich habe natürlich keine Antwort gekriegt, aber lästig wie ich bin, habe ich dann angerufen. Der Mann am Telefon war sichtlich irritiert, dass ihn jetzt wer anruft. Ich sage nicht, wer es ist und welche Abteilung, ist auch völlig wurscht. Jedenfalls erkläre ich ihm Edufire, sagt er, ja, das gibt es uns nicht. Sag ich, wieso nicht? Ja, da können Lehrer ihr eigenes Skriptum hochladen und das dürfen sie nicht. Ein Wahnsinn, das ist Gesetz in Österreich. Sage ich, ja, macht ja nichts. Dann installieren wir Edufire im Bundesrechenzentrum. Sie laden alle ganzen Schulunterlagen rein. Da kann niemand was ändern und die Kinder können adaptiv lernen. Nee, das geht trotzdem nicht. Weil ich gesagt, da geht man schon, da werde ich hochrot im Kopf und könnte alles zu diesem Menschen sagen. Ich bleibe aber immer höflich, sage danke fürs Gespräch, auf Wiedersehen. Das ist unser Problem. Das Problembewusstsein oder das Beamtentum, ein Beispiel, welche Branche wächst momentan anhand der Arbeitsplätzenzunahme. Hast du eine Idee?
Keine Ahnung. Welche?
Die Beamten.
Okay.
Was brauchen wir das? Ich bin der Meinung, 50% können sofort durch KI ersetzt werden. Ja, aber das können wir ja nicht. Und da sind sie ja auf der Straße und blablabla. Ich habe sogar dafür ein Konzept entwickelt, nämlich das nennt sich Resilienzlabore. Wirklich. Ich habe ein Buch geschrieben, die Transformation Europas bis 2035. Das ist möglich und das wird passieren. Wir haben hier in 3 bis 5 Jahren keine Arbeit mehr. Wie bringen wir die Bevölkerung dorthin, dass sie nur mehr 10 Stunden in der Woche das arbeiten, was ihrem Wesen entspricht, oder von mir aus 100 Stunden ihrer Arbeiten, was sie. Aber wie passieren die Schritte dazwischen? Über das macht sich kein Mensch Gedanken.
Ja, weil es nicht vorstellbar ist. Da sind wir ja wieder in dem, es ist nicht vorstellbar, wohin die Zukunft geht. Und damit setzen wir uns erst gar nicht auseinander, sondern finden Gründe, warum es nicht passieren wird.
Und dann kommen die Freunde Zukunftsforscher, die uns irgendwas erzählen. Seit 30 Jahren haben die nichts bewegt. Nichts. Das ist nur Qua-Qua und Marketing-Blabla.
Jetzt haben wir viel auch so, was steht im Weg. Ich möchte es noch einmal so eine abschließende Frage auch stellen. Was macht dich denn vielleicht doch noch optimistisch, dass es noch funktionieren kann in der Zukunft?
Man müsste mehr auf Menschen hören, die jetzt, also gerade in Österreich, nicht Hofrat sind, Bundesminister, irgendein Ministerialbeamter oder Geschäftsführer eines Riesenunternehmens, sondern es sind die Kleinen, die oft die Ideen haben. Es sind die No-Names, die es ja so schwer haben. Ja? Auf die müsste man hören. Die werden ja alle nicht ernst genommen. Ich glaube, Falco hat es gesagt. Wer ist er denn? Was hat er denn? Was glaubt er, wer er ist? Und genau das ist unser Problem. Und das, wenn sich da was ändern würde und dass man diese Leute fördert und wenn man ein bisschen mehr lösungsorientiertes Denken in die Welt bringt, indem man Beispiele vor den Vorhang bringt, wie es gehen kann. Meistens oft, das finde ich oft so lustig, die Wettbewerbe, ja. Startup-Wettbewerbe. Da kommen ja auch nur die zum Vorschein, die irgendwo einen Investor gefunden haben oder einen Investor, einen Freund haben. Aber wie viel versinken im Nirvana? Also ich kann nicht sagen, dass ich glücklich bin, wenn man mir hilft. Aber wie können wir unser Know-how hier behalten und unser Know-how so schnell wie möglich in die Breite bringen? Der Ministerialmensch von dem Bildungsministerium, der hätte sagen müssen, ja, willkommen sofort, wir beginnen morgen. Ja. Wir werden das rocken, noch ist Geld da, das sage ich immer, noch ist es möglich, aber in 2 Jahren ist es vorbei. Dann kommen die humanoiden Roboter, KI gesteuert. Ich kenne jetzt schon Fabriken, die sind Dark Factories, da ist kein Mensch mehr drin. Und das kommt und da fährt der Zug drüber.
Und da ist eben genau diese Lösungsorientierung, auch dieses lösungsorientierte Denken, auch dieses, was kann da passieren, einfach sehr, sehr wesentliche Komponente. Thomas, letzte Frage. Was möchtest du denn jetzt noch abschließend mitgeben?
Das Wichtigste ist Growth Hacking. Das ist für mich das Wichtigste. Wir brauchen Wettbewerbe, ich habe ja in meinem Startup Leben und mein Leben ist ein einziges Startup, viel erlebt, was das Thema Pitchen und Ideen vorbringen und vor wem sitzt du da eigentlich und wer gibt dir eine Chance, wer gibt dir keine Chance, warum gibt er da eine Chance, warum gibt er da keine Chance. Wir müssen anfangen, Mut zum Zukunftsblick, zur Vision zu haben. Fast alles fördern im Sinne des Growth Hacking. Also nicht absurde Dinge. Ein Beispiel.
Ja,
das war das. Ich möchte ein EPU werden mit der Edufire. Mhm. Ein EPU ist ein Ein-Personen-Unicorn. Und irgendwo, ich weiß aber jetzt nicht mehr wo, wollte ich ansuchen, meine Förderung oder irgend sowas. Und da habe ich gesagt, glaube ich, bin alleine. Das geht gar nicht. Ich weiß, in Ihren Ausschreibungen steht, Sie brauchen ein Team, aber ich bin alleine und ich will das alleine durchziehen. Nein, das geht bei uns nicht. Wir brauchen Agilität. Also ich empfehle euch mein Buch Agil im Kopf. Da lernt ihr ein Prinzip, wie ihr mit dem Wandel, mit den Innovationen, mit dem Neuen umgehen könnt. Mhm. Und darum geht's.
Das Buch verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes zur Podcast-Folge, damit es so einfach wie möglich ist, das Buch zu finden, auch mit deiner Webseite, beziehungsweise natürlich auch mit allen Informationen zu Edufire. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Sehr, sehr spannend, auch einmal die andere Seite zu hören, dass es eben nicht immer alles so einfach ist und dass es da vielleicht noch ein bisschen was anderes braucht als nur gute Ideen, ja, weil die sind ja vorhanden. Also vielen, vielen Dank.
Wir haben Vielleicht noch kurz, wir haben
Ja, gerne.
exzellente Wissenschaftler hier, wir haben exzellente ausgebildete Menschen hier, wir haben exzellentes Wissen, wir haben Bildung, aber ja, wie gesagt, es fehlen die, nee, anders formuliert, es sind zu viele Verwalter, es fehlen nicht einmal die Gestalter. Ja.
Schön, schönes Wort zum
Danke.
Abschluss. Danke dir, dass du da warst, Thomas.
Dankeschön.
Ja, das war wieder eine wunderbare Folge, ein wunderbares, großartiges und inspirierendes Podcast-Interview in Innovation einfach machen. Beim nächsten Mal geht es um die Frage, brauchen wir eigentlich noch Innovationsabteilungen oder sind Innovationsabteilungen möglicherweise sogar Innovationsverhinderer? Sei auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir genau dieser Frage nachgehen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war wieder eine Episode von Innovation einfach machen, deinem Podcast für praxisnahe Tipps und Impulse rund um Innovation. Bevor du gehst, möchte ich dich einladen, Teil unserer Community von Innovatorinnen und Innovatoren zu werden. Abonniere den Podcast und teile ihn mit deinen Kolleginnen, Kollegen und Führungskräften, die genauso wie du Innovation aktiv und erfolgreich gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension auf Spotify oder Apple Podcast. Damit hilfst du, diesen Podcast sichtbarer zu machen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur gelebten Innovationskultur zu unterstützen. Danke, dass du heute dabei warst. Und jetzt lass uns gemeinsam Innovation einfach machen. Bis zur nächsten Episode.